Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Freue mich hier mal mit einer anderen Funktion zu stehen. Eine Herausforderung, aber ich denke auch eine schöne, die mir auch Spaß gemacht hat in der Vorbereitung. Wie der Thorsten schon erwähnt hat, wir befinden uns mitten in der Predigtreihe zum Galaterbrief. Denke, einige von uns waren jetzt schon häufiger sonntags auch hier zu dem Thema. Ich weiß nicht, wem es von euch auch so ging. Es scheint so ein bisschen, der Paulus wiederholt sich doch häufiger im Galaterbrief. So von der Kernaussage, ich weiß nicht mal, so kurzes Handzeichen, wer hat das Gefühl, er hat so die Kernaussage schon öfter gehört? Ja, so ein paar. Nicht alle, sind nicht alle überzeugt, je nachdem, wie viele auch da waren die letzte Zeit. Also ich hatte mir so überlegt in der Predigtvorbereitung, das hat sich schon häufiger wiederholt. Kann man da nochmal das gleiche Kernthema, muss man eher so Randgedanken nehmen? Und dann wurde mir ziemlich schnell bewusst, dass Paulus das ja nicht zufällig gemacht hat. Also das Thema muss ihm wichtig gewesen sein. Es war ihm ein Herzensanliegen, es war nicht irgendwie eine Nebensache, sondern es ging um die Kernbotschaft. Und das war nicht nur Paulus wichtig, sondern es muss auch Gott wichtig gewesen sein, weil er dafür gesorgt hat, dass all diese Wiederholungen auch so, wie wir sie heute vorfinden, im Galaterbrief stehen. Und das hat mich dazu bewogen, auch zu sagen, wenn es Gott so wichtig war, ja, dann sollte uns das auch so wichtig sein, uns vielleicht auch mit den ein oder anderen Themen mehrfach von einem anderen Blickwinkel zu beschäftigen. Einfach weil Gott uns da besonders darauf hinweisen wollte. Ja, der Thorsten hat schon gut eingeleitet mit der Definition des Fluches. Es erwartet uns ein Unheil. Ich würde gerne die Predigt aufbauen mit drei Fragestellungen zu dem Thema. Oder auch zu dem Text, den ich dann gleich zeige. Das eine ist die Fragestellung, bin ich verflucht? Kann sich jeder für sich selber stellen. In der Regel hätte man jetzt so grob mit Nein geantwortet wahrscheinlich. Wenn wir den Text lesen, sieht man es vielleicht anders. Zweite Frage wäre, kenne ich meinen Goel? Das ist jetzt nicht das englische Wort für Tor oder so, falsch geschrieben, sondern erkläre ich nachher noch was zu. Und die dritte Frage, befreit und was jetzt? Das wären so die drei Fragen, die wir uns ein bisschen mit beschäftigen wollen. Aber fangen wir erstmal mit dem Text an. Die ersten Verse dazu im Galater Kapitel 3, die Verse 10 bis 12 und dort aus der neuen Genfer Übersetzung. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht, und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz, leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Der Text, der folgt quasi direkt dem, was wir vom letzten Sonntag auch von der Ursula Gerster gehört haben. Da geht es erstmal vorher noch um das positive Beispiel, was Abraham gegeben hat. Was die Ursula ja darauf hingewiesen hat, dass er nach Glauben letztendlich vor Gott bestehen konnte, dass die Zusagen, die er bekommen hatte, aufgrund vom Glauben waren, nicht aufgrund von Gesetzen oder Geboten, wie Abraham damals ja im Übrigen auch noch gar nicht hatte. Und jetzt schwingt Paulus so ein bisschen um in der Begründung. Jetzt nicht die, die so glauben wie Abraham, sondern die hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen. Um die geht es jetzt in den nächsten Versen. Er weist hier darauf hin, dass es in der Schrift ja schon heißt, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht. Er verweist hier auf eine Stelle aus dem Alten Testament, 5. Buch Mose, Kapitel 27. Und da steht auch ganz klar, verflucht sei, wer nicht alle Worte dieses Gesetzes erfüllt, dass er danach tue. Und das Volk soll sagen, Amen. Da geht es im 5. Buch Mose, wo das Volk deutlich gesagt bekommt, mit verschiedenen Regeln, wie es sich zu verhalten hat. Und danach kommt eine noch längere Liste, welche Flüche und welche Schmach, welche Strafe zu erwarten ist, sollte man sich nicht an diese Dinge halten. Und das ist wirklich die Aufzählung der Strafen, der Flüche länger als die der Gebote, der Segensversprechungen. Darauf bezieht sich hier Paulus auch in dem Wissen, dass diese Stellen aus dem Alten Testament bekannt sein müssen. Ich denke, zu der Frage, die wir gestellt haben, bin ich verflucht? Wenn wir jetzt diesen Kontext nehmen, verflucht sei, wer nicht alle Worte dieses Gesetzes erfüllt. Also jeder, der, ich denke, selbstkritisch mit seinem Charakter oder auch mit dem, wie wir uns verhalten anderen Menschen gegenüber, wer dort ja, so vor den Spiegel tritt, der wird auf die Aussage oder auf die Antwort kommen müssen. Nach dieser Definition, nach dieser Fragestellung aus den Texten müssten wir sagen, ich halte nicht alle Gebote, also stehe ich unter dem Fluch des Gesetzes. Das wäre so jetzt erstmal für diese Verse gesehen das einzige Resümee, was wir daraus ziehen können. Ich habe aber auch eine Person in der Bibel, die mir da in den Kopf kam, die ich denken musste, der hatte eine andere Meinung, der hatte ein sehr gutes Bild von sich selber. Das war der reiche Jüngling aus Matthäus 19. Da können wir lesen, ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Auch schon interessant, ne? Er muss was tun, was Gutes tun, will das ewige Leben erarbeiten. Jesus antwortet ihm, warum fragst du mich nach dem, was gut ist, entgegnete Jesus. Gut ist nur einer. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Welche Gebote? Fragte der Jüngling. Schon interessant, dass er das ja nochmal differenziert haben will. Im Alten Testament so ein bisschen in den Kommentaren nachgesucht. Man geht so von um die 613 Gebote oder Verbote auf, die im Alten Testament genannt werden. Da ist die Frage, welche meinst du denn jetzt speziell? Vielleicht gar nicht so unberechtigt. Jesus antwortete ihm, du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte, all diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Schon eine stramme Aussage. Aber Jesus geht gar nicht hin und versucht das zu widerlegen. Also er hätte wahrscheinlich erstens, zweitens, drittens, allwissend wie er ist, sagen können, ja, da hat das aber mit Ehre und Vater, Mutter nicht geklappt. Oder Mitmenschen, lieben wir dich selbst, wo hast du denen da verurteilt, auch in Gedanken etc. Aber darum geht es Jesus gar nicht. Er will ihn jetzt nicht vorhalten, was er alles nicht kann oder welche Gebote er nicht befolgt hat, sondern er geht direkt in den Kern. Ich denke, wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Er hat ihm gesagt, er sollst deinen Besitz verkaufen und den Erlös den Armen geben und ihm nachfolgen. Da ging es nicht um ein weiteres Gebot und Gehorsam, sondern da ging es Jesus darum, ihm ganz klar zu sagen, du musst loslassen, du musst mir vertrauen und mir glauben und mir nachfolgen. Und dann ist er ja, betrübt von dannen gegangen und das Gespräch war beendet. Also Jesus hat den Kern, das Problem, was der Jüngling hatte, erkannt und hat ihn dahin geführt. Ich finde die Verse aber auch interessant, weil es darum geht, mal rauszubekommen, was steht denn eigentlich hinter diesem Fluch? Wir hatten von der Definition gehört, uns erwartet ein Unheil. Was für ein Unheil ist es denn? Und das Unheil, was uns erwartet, so wie auch der Jüngling hier fragt, wenn ich die Gebote nicht alle halten kann, dann erhalte ich nicht das ewige Leben, dann bin ich getrennt von Gott. Und das ist letztendlich das, was uns erwartet, was die Folge oder das Unheil dieses Fluches ist, getrennt von Gott zu sein. Auch in Vers 12, vielleicht nochmal kurz zurückgehen, können wir das nochmal ganz gut lesen. Leben wird der die Vorschrift des Gesetzes befolgt. Andersrum gesagt, wer die Gesetze nicht befolgt, hat das Leben nicht. Nicht das Leben in Fülle, nicht die Gegenwart bei Gott und nicht das ewige Leben. Ich finde, dass dieses Unheil, dieses Problem, was besteht, dass wir uns aus eigener Kraft nicht befreien können, wir versuchen, die Gesetze zu befolgen und merken dann aber, ja, ich komme da irgendwie nicht weiter oder ich erreiche das eigentliche Ziel nicht. Dann kann man sich noch mehr anstrengen und noch schneller laufen. Und bei diesen Gedanken kam mir ein bisschen der Vergleich wie mit einem Hamsterrad, in dem wir uns befinden und immer wieder versuchen, aus eigener Kraft nach vorne zu kommen. Wir machen eigentlich viel Gutes, wir sind aktiv, wir sind dabei, aber aus eigener Kraft, da kommen wir keinen Schritt weiter, solange wir uns in diesem Hamsterrad, in diesem Fluch des Gesetzes, in den eigenen Werken befinden. Und es zeigt auch so ein bisschen diese Auswegslosigkeit. Also ich kann mich da irgendwo selber nicht draus befreien. Gehen wir nochmal auf den Vers 11 kurz ein. Da heißt es auch wieder, und an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Andere Stelle meint hier auch wieder im Alten Testament, zitiert Paulus Habakuk 2, der Vers 4. Da weist er auch häufiger nochmal im Römerbrief drauf hin oder im Hebräer. Da sagt er, siehe, oder im Habakuk wird dann genannt, siehe die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben, Habakuk 2. Auch da nochmal die Aussage, der Glaube ist das Entscheidende und eben nicht hier die eigene Leistung, das eigene Streben nach guten Werken. Also nach dem Gesetz müssen wir uns letztendlich eingestehen, auch wie es in Vers 12 sagt, leben wird nur der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Wir befolgen nicht alle Vorschriften des Gesetzes und das bringt uns eben in diese verfluchte Situation. Und bei der Frage, bin ich verflucht, haben wir schon gesagt, wir machen Fehler, wir verhalten uns immer wieder nicht so, wie wir sollten, heißt im Umkehrschluss, ja, wir sind verflucht durch das Gesetz. Und aus eigener Kraft können wir das Ziel, nämlich Gemeinschaft mit Gott zu haben, das können wir nicht erreichen. Und wenn wir schon in dem Vergleich sind mit dem Hamsterrad, gehe ich nochmal einen Schritt weiter. Das Hamsterrad steht ja normalerweise nicht im Freien, sondern das steht in so einem Käfig drinnen. Also wir stellen uns jetzt mal vor, wenn das hier dass unsere Situation ist, in der wir drinstehen, mit unserem Hamsterrad und überall außenrum, um den Käfig, ist die Gegenwart Gottes. Und da können wir uns in dem Hamsterrad bewegen, wir können hoch und runter laufen, hier ist im Übrigen auch nochmal ein schönes kleines Hamsterrad drin. Man hat auch das Gefühl, man bewegt sich, man tut was, aber ist völlig klar, der Hamster kann da drinnen oder die Maus kann da drinnen noch so viel machen. Sie wird nicht das Ziel, außerhalb des Käfigs zu kommen, erreichen, zumindest nicht aus eigener Kraft. Das ist hier festes Metall, kann man sich auch manchmal eben durchbeißen. Das bringt alles nichts aus eigener Kraft. Kommen wir zur zweiten Frage. Kenne ich meinen Goel? Ich weiß nicht, ob es hier noch mehr Leuten geht, wie mir das in der Predigtvorbereitung ging. Ich konnte mit dem Begriff erstmal nichts anfangen. Hab mich dann ein bisschen eingelesen, damit beschäftigt und fand es dann erwähnenswert, diesen Begriff zu erklären. Gucken wir uns nochmal weiter im Text den Vers 13 an, in Galater 3. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Christus hat uns losgekauft von dem Gesetz. Er hat den Fluch getragen. Und auch hier wieder der Verweis von Paulus auf die Schrift, auf die alttestamentlichen Schriften. Hier hat er vermutlich gemeint eine Stelle aus 5. Mose, das Kapitel 21, Vers 23. Da heißt es, so soll ein Leichnam nicht über Nacht am Holz bleiben, sondern du sollst ihn am selben Tage begraben. Denn ein Aufgehängter ist verflucht bei Gott. Auf dass du dein Land nicht unrein machst, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt. Also hier wird ganz deutlich, wer auf diese grausame Art und Weise ja, hingerichtet wird am Kreuz, der am Pfahl hängt. Das war ja damals eine übliche Bestrafung für Schwerverbrecher. Der war in Ungnade gefallen vor Gott. Der musste was Schlimmes getan haben. Und deswegen hat er dieses Unheil am Kreuz quasi auch verdient. Und diese Menschen sollte man nicht länger als unbedingt notwendig dann irgendwo an diesem Pfahl hängen lassen. Und das zeigt so ein bisschen diese Problematik auf. Jesus war heilig und er, das passt einfach gar nicht zusammen. Sein Leben, seine Einigkeit mit Gott und diese Todesart am Kreuz, das widerspricht sich eigentlich völlig. Wenn Gott diesen Charakter der Heiligkeit und wenn er gerecht ist, dann ist auch völlig klar, dass er diesen Fluch nicht einfach befreien konnte. Er konnte nicht einfach sagen, ach, schwamm drüber über die Schuld oder nicht einfach aus Willkür hingehen und sagen, ich habe hier kein Problem mehr, weil Gott sich selber der Gerechtigkeit verpflichtet. Und dementsprechend musste er was finden, was diese Gerechtigkeit wiederherstellt. Und da finde ich in dem Text, den wir hier lesen, sehr gut und sehr interessant, dass es in den meisten Übersetzungen heißt, er hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft. In manchen Übersetzungen heißt es erlöst, aber losgekauft, das trifft es noch viel besser. Weil losgekauft heißt im Endeffekt, er musste einen Preis dafür bezahlen. Und wir wissen, war das kein günstiger Preis. Und dieses losgekauft, das deutet auch noch auf was hin, was damals die Menschen sehr gut verstehen konnten. Der Hintergrund ist, wenn wir mal 2000 Jahre oder auch länger zurückschauen, dann gab es eine jüdische Loskaufregelung. Das heißt, für unbezahlte Schulden musste man gerade stehen. Und das gerade stehen hieß damals nicht, ich muss jetzt mal Insolvenz anmelden oder eine Weile gucken, wo ich Geld herkriege und mehr Zinsen zahlen, sondern das hat damals auch nach dem Familienrecht beinhaltet, dass man teilweise sich selber oder auch Familienangehörige, Kinder, Frau verkaufen musste in die Sklaverei. Also für uns eine ganz unvorstellbare Sache, die aber damals häufiger passiert ist. Also da gab es eben keine Unfall- und Krankenversicherung, keine Brandversicherung für Häuser, sondern wenn er da in eine Notsituation kam und man kam aus der Schuld, die man am anderen hatte, nicht mehr raus, dann war das auch durchaus gängig, dass man sich selbst oder nahe Familienangehörige verkaufen musste. Und hier war eben ganz klar geregelt nach dem jüdischen Glauben, dass die Sippe, die Großfamilie, die musste für die anderen letztendlich mit gerade stehen. Also die durften nicht eher ruhen, bis sie die Verwandten, die aus der Sippe wieder freigekauft hatten, mussten vielleicht noch mehr Viehzucht betreiben, mussten einen eigenen Acker verkaufen, um dann eben die Familienangehörigen wieder letztendlich loszukaufen. Und daher, von diesem Gedanken her, rührt das Wort, der hebräische Begriff Goel, der so viel heißt wie Löser oder eben auch abgeleitet von dem Wort Gaal, auf Hebräisch, was heißt erlösen, ausgleichen. Ich denke, wenn man das so im Hinterkopf hat, kriegt die Aussage, Eltern haften für ihre Kinder eine ganz andere Bedeutung. Lebenslang in beide Richtungen, in der ganzen Sippe. Das hatte eine Vorstellungs- oder eine Geschichte, die uns fremd ist. Also gerade, ich finde, in der europäischen oder besonders in der deutschen Kultur ist so, dass das andere, was leisten für meine Schuld, für meine Fehler, ist uns eher so fremd. Also wir haben so das Leistungsprinzip, das bringt uns ja auch häufig in dieses Hamsterrad, wo wir sagen können, ich muss nur viel machen, ich muss nur fleißig sein, ich muss ganz viel lernen, dann habe ich einen guten Bildungsabschluss. Wenn ich einen guten Bildungsabschluss habe, dann kriege ich auf jeden Fall eine gute Stelle. Wenn ich eine gute Stelle habe, kann ich genug verdienen. Also wir haben immer so ein wenn das, dann das Denken, so ein Leistungsdenken, was in vielerlei Hinsicht ja gar nicht schlecht sein muss, aber was uns so dazu bringt, ist schwer anzunehmen, schwer zu verstehen, dass jemand anderes für die Fehler, die wir gemacht haben, uns letztendlich freikauft oder gerade stehen muss für uns. Und dass Gott auch sich selber in diese Rolle des Goels gegeben hat. Sieht man auch an mehreren Stellen, schon im Alten Testament. Da heißt es zum Beispiel, dass das Volk Israel in der Versklavung in Ägypten schrie, du bist doch unser Vater, also unser Goel. In den entsprechenden Übersetzungen wird auch da vom Volk dieser Begriff genutzt. Und auch Gott selbst sagt es über den Propheten Jesaja im Kapitel 43, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Also da hat auch Gott schon damals das Volk Israel freigekauft von der Sklaverei und von Verfolgung und hat diese Rolle selber schon angenommen, für sein Volk da zu sein, als quasi nächster Verwandter, als Angehöriger sich auch verpflichtet zu fühlen für die Menschen und besonders für sein Volk. Und auch in dem Neuen Testament, denke ich, fallen jedem von uns Stellen ein, wo Gott ohne Bedingungen annimmt, wo er einfach, selbst wenn vielleicht Vater und Mutter jemanden verlassen haben, Gott nimmt dich immer an. Er, gerade durch das Verhalten, auch das, was Jesus gezeigt hat gegenüber den Ausgegrenzten, gegenüber denen, die eigentlich keine Familie, keine Freunde hatten, die ausgegrenzt waren. Gerade da hat Jesus immer gezeigt, ich bin für die Menschen da, ich will ihnen nahen, ich fühle mich ihnen verpflichtet. Interessant ist aber auch dieser Preis des Lösegeldes, wenn wir uns das nochmal genauer vor Augen führen. Und ich denke, das sollten wir jetzt gerade, wenn wir auf die Passionszeit zugehen, Karfreitag, wir auch bald begehen werden, wie beschämend teuer dieses Lösegeld war, was Gott mit seinem Sohn für uns zahlen musste. Da heißt es zum Beispiel in Hebräer 9, der sich selbst als Opfer ohne Fehl dargebracht hat. Der Gerechte für den Ungerechten, heißt es in Petrus 3, Vers 18. Da wird auch wieder deutlich, das war die einzigste Möglichkeit, diesen Fluch gerecht zu beenden. Es musste jemand sein, wenn Jesus selbst Schuld gehabt hätte, das wäre nicht gerecht gewesen vor Gottes Augen, sondern jemand, der keine Schuld hatte, der Gerechte für uns Ungerechte. So konnte Gott einen Weg finden, diesen Fluch zu befreien. Und da ist, denke ich, ganz wichtig die Frage, die jetzt auch über dem Abschnitt liegt. Kennst du selbst persönlich den Goel? Und das ist letztendlich unser Vater. Das ist unser Vater, der als Lösegeld seinen einzigen Sohn geopfert hat. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, denke ich, dass diese Freiheit, also die uns Gott mit Jesus schenkt, wenn er uns losgekauft hat, wenn wir das erkannt haben für unser Leben, dann ist es nicht so, dass Jesus jetzt hier irgendwie oder Gott da reinlangt und hier rausreißt und sagt, hier, jetzt bist du frei. Sondern Gott möchte ja eine Beziehung, er möchte eine Liebesbeziehung mit uns eingehen. Und selbst wenn Jesus den Fluch gebannt hat, wir müssen selber rausgehen, wir müssen selber sagen, ich will diese Gegenwart mit Gott, ich möchte meinen Käfig verlassen, ich möchte in die Gegenwart Gottes treten, ich möchte mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist ein Entschluss, den wir selber treffen müssen. Und ich lade herzlich dazu ein, wenn Sie heute Morgen hier sitzen sollten und haben diesen Entschluss noch nicht festgemacht, noch nicht diese Sicherheit. Ich habe Jesus als meinen Befreier, als mein Lösegeld auch für mich persönlich angenommen, weil er für meinen Schuld, für meinen Fluch gestorben ist. Dann denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir das auch noch festmachen nach dem Gottesdienst. Gehen Sie zu Bekannten, Freunden, die Christen sind, sprechen Sie mich, den Pastor an oder aber auch die Möglichkeit, wer vielleicht nicht direkt mit jemandem sprechen möchte, aber weiter drüber nachdenken möchte, liegen hier am Ausgang auch so Flyer aus. Da steht letztendlich auch nochmal erklärt drin, wie man diesen Schritt gehen kann, das persönlich anzunehmen, aus dem Käfig rauszutreten. Und das ist, denke ich, auch nochmal die Antwort, die wir auf die Frage finden können. Wenn ich meinen Goel persönlich kennengelernt habe, den, der mein Lösegeld gezahlt hat, dann können wir erleben, dass Jesus uns von diesem Fluch befreit hat, von dieser ausweglosen Situation, wo wir selber nie rausgekommen wären. Jetzt zu der, wie ich finde, auch sehr spannenden Frage, wie geht's jetzt weiter? Das Tor des Käfigs ist offen, wir sind befreit von dem Fluch des Gesetzes, was bedeutet das für uns? Da gibt 14 so der Vers 14 eine kleine Antwort drauf. Durch Jesus Christus bekommen wir jetzt, also Menschen aus allen Völkern, Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Ja, nochmal ganz klar deutlich, aufgrund des Glaubens, nicht aufgrund des Gesetzes oder aufgrund des Einhaltens, nein, aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Da ist dieser Abrahamssegen mit gemeint, den Heiligen Geist, der vorher letztendlich auch nur auf das Volk Israel beschränkt war oder auf diese Gemeinschaft mit Gott. Jesus ermöglicht jetzt diese Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Dadurch, dass dieser Fluch gebannt ist, hat der Heilige Geist die Möglichkeit, in unser Leben einzutreten. Es gibt wahnsinnige Möglichkeiten, die das einfach schafft. Wir können die Bibel erst jetzt richtig verstehen mit dem Heiligen Geist. Wir können ganz anders vor Gott treten im Gebet durch den Heiligen Geist. Und das ist was wir uns, glaube ich, auch immer wieder vor Augen halten müssen. Durch diese Befreiung haben wir den Heiligen Geist und ja, müssen wir vielleicht nur ab und zu noch mehr nutzen. Also für die Frage, befreit und was jetzt? Erstmal wichtig, ich bin mit dem Heiligen Geist unterwegs, wenn ich befreit bin. Aber ich habe mir auch die Frage gestellt, die Galater, die waren ja auch schon befreit. Die hatten die gute Botschaft angenommen, das hat Paulus öfter berichtet. Die waren auf dem richtigen Weg, sie hatten die Freiheit eigentlich schon erkannt. Auch hier war das Käfigtor offen, sie waren eigentlich aus dem Hamsterrad raus. Aber irgendwo hat es trotzdem dazu geführt, dass sie wieder in alte Gewohnheiten zurück sind. Sie haben sich über die Judaisten relativ leicht wieder Regeln auferlegen lassen, weil wir Menschen vielleicht auch manchmal so gestrickt sind. Wir haben es gerne einfach, wir haben gerne feste Regelungen, schwarz, weiß, links, rechts. Und da haben die, ja, ich sag mal, Glaubenserfahrenen, oder vielleicht muss man eher gesetzeserfahrenen Judaisten sagen, die haben da so einen Weg geboten, der schien so stimmig. Die waren schon länger irgendwie in dem Glauben unterwegs und sagten, das haben wir schon immer gemacht mit der Beschneidung, also müsst ihr auch und ne, viele andere Beispiele. Das heißt, wenn die Galater damals, obwohl sie ja auch die Befreiung erlebt hatten, in alte Gewohnheiten wieder zurückfallen konnten oder eben doch trotz der Befreiung wieder gesetzlich werden konnten, habe ich mir die Frage gestellt, wie das denn bei uns aussieht. Also auch wenn wir befreit sind, besteht, glaube ich, immer die Gefahr, dass wir in bestimmte gesetzliche Gedanken wieder zurückkehren. Also in dieses Hamsterrad freiwillig wieder reinlaufen und uns in bestimmten Fragen wieder im Kreis drehen. Und ich denke, das können manchmal Verhaltensweisen sein, aber bei mir ist aufgefallen, es ist oft auch so Gedanken, wenn wir was mit, das muss so oder so sein. Also zum Beispiel, Gott liebt mich mehr, wenn ich jetzt mich noch intensiver für ihn einsetze. Oder die Gemeinde kann jetzt nicht mehr gesegnet werden, weil da ist jetzt der und der, der war beim Abendmahl dabei, das passt so nicht. Oder auch so eine Aussage wie, ich bin ein schlechter Christ für diese Aufgabe. Also ich bin da nicht gläubig genug dafür. Da machen wir uns selber und Gottes Befreiungsgeschenk klein, weil wir sagen, nee, also ich bin zu schlecht dafür, obwohl uns Gott ja befreit hat von der Sünde und von diesem Fluch. Oder auch eine Aussage, die ich früher häufig gehört habe, auch als Jugendlicher, du musst jeden Tag in der Bibel lesen, sonst bist du ein schlechter Christ. Vielleicht nicht ganz so formuliert, aber in Gedanken setzt sich das irgendwie fest. Das hat dazu geführt, als Jugendlicher, also richtig Lust, immer in der Bibel zu lesen, hatte ich nicht. Aber gut, dann schnell mal 10 Minuten ein Kapitel durchgelesen, keine Minute später mehr gewusst, was drin gestanden hat. Aber Haken dran. Okay, ich habe in der Bibel gelesen, muss ich ja machen. Das ist mit Sicherheit nicht die Beziehung, die sich Gott mit uns gewünscht hat. Und da müssen wir, glaube ich, auch aufpassen. Natürlich ist es wertvoll und wichtig, in der Bibel zu lesen, aber aus welchem Motiv? Und da sind solche pauschalisierten Aussagen, die entweder gesagt oder durch bestimmtes Handeln so konkludent irgendwo mit drin sind, da müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir das nicht vermitteln, auch gerade an unsere Kinder und Jugendlichen. Auch oft gehört, ich darf mir keine größere Freude gönnen, die etwas teurer ist. Das wäre Verschwendung und damit Sünde. Natürlich sollen wir auch unsere Finanzen sinnvoll einsetzen, aber Gott ist ein Gott der Freude, der uns auch Geschenke macht, wo wir uns da auch nicht als Dogma sagen lassen sollten, das darfst du auf keinen Fall, das darfst du nicht, ein Auto soll nicht so und so viel kosten oder so und so viel. Da steckt auch oftmals so ein Stück Gesetzlichkeit drin. Wie ist es denn mit der Kleidung in Gottesdiensten? Im Gottesdienst muss schon jeder ordentlich gekleidet sein, sonst entehrt das ja Gott irgendwo. Klar kann man damit auch ausdrücken, dass ich jetzt Gott begegne und da ordentlich erscheine, aber das ist ja kein Muss. Ein Christ darf auch in schlechten Kreisen und bestimmten Personen sollte er keinen Kontakt haben. Ist auch sowas, was man hier und da hört. Obwohl es Jesus ja genau anders gemacht hat. Er hat genau die Leute gesucht. Oder bestimmte Musik darf man generell als Christ nicht hören, bestimmte Filme nicht anschauen. Immer wenn ich da pauschalisiere, dann ist es so ein bisschen dieses Hamsterrad der Gesetzlichkeit. Oder auch selber erleben musste, in Anführungszeichen, weil ich nicht genug gebetet oder geglaubt habe, ist der und der nicht geheilt worden. Das ist auch eine Aussage, die man vielleicht hier und da entweder direkt oder indirekt hören kann oder muss. Man kriegt gesagt, du musst nur fest genug glauben, dann passiert das und das. Wenn das und das dann nicht passiert, was macht das dann mit meinem Glauben? Kleinigkeiten auch wie, wer sonntags im Garten arbeitet, ehrt Gott nicht. Sonntags hat man nicht zu arbeiten. Grundsätzlich richtig, wir sollen uns auf Gott ausrichten, sollen uns auch den Tag zur Erholung für die Familie nutzen. Aber wenn ich jetzt Spaß habe und mich entspanne, in Gottes Natur, in der Schöpfung zu arbeiten und damit keinen Nachbarn störe, wieso ehre ich denn damit Gott nicht? Also man merkt, man hat oft so pauschale Bilder, die aber so pauschal nicht beantwortet werden können. Und ich denke, auf die Frage hin, befreit und was jetzt, sollten wir auch antworten, ich brauche Wachsamkeit und den Heiligen Geist, um nicht in alte Gewohnheiten wieder zurückzugehen, dass ich die Freiheit, aus dem Käfig draußen zu sein, auch wirklich nutze und nicht freiwillig wieder reinrenne. Abschließend möchte ich noch mich ganz kurz mit einer Person beschäftigen, die diese Befreiung erlebt hat und uns angucken, wie sie darauf reagiert hat. Lukas 18, der Blinde aus Jericho, der geheilt worden ist. Aufgrund seines Glaubens, und dann heißt es in Vers 43, und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Ganz kurz und prägnant, also als wäre da nicht viel drin in diesem Satz. Er hat es erlebt, wie Gott ihn von diesem, ja, das war auch letztendlich ein Fluch, er konnte selber nichts daran ändern, er war blind, auswegslos für ihn und Gott hat ihn da befreit. Und seine Reaktion, ja, so simpel wie sie klingt, so viel steckt da doch drinne. Er folgte ihm nach und pries Gott. Befreiung führt zur Nachfolge. Bei Nachfolge, finde ich, gibt es immer ganz viele Definitionen. Was heißt jetzt Nachfolge? Ich finde, der Begriff ist schon so treffend. Wenn Jesus hier steht, dann will ich auch da stehen, wo Jesus steht. Wenn Jesus woanders steht, also ich richte mich danach aus, da wo Jesus ist, da will auch ich sein. Das bedeutet für mich, ihm nachzufolgen, zu überlegen, bei den und den Tätigkeiten, wie ich meine Zeit einsetze, was ich mache, wie würde Jesus das ein oder andere finden und mich dann nach ihm auszurichten, da sein zu wollen, wo ich ihm begegnen kann. Und damals war es natürlich noch praktischer, weil er konnte dann wirklich einfach mit Jesus mitziehen und hautnah bei ihm bleiben. Aber das Ganze auch aus einer dankbaren Haltung Gott gegenüber. Also der Vers sagt eben, folgte ihm nach und pries Gott. Und diese dankbare Haltung, das finde ich auch was mir in der letzten Zeit persönlich wieder mehr wichtig geworden ist, sich immer wieder vor Augen zu führen, was Gott eigentlich Wunderbares für uns gemacht hat. Das stärkt einen einfach, auch wenn man manchmal, nach langem Arbeitstag, muss ich jetzt noch in den Hauskreis oder nicht? Oder muss ich das und das noch erledigen? Und da fällt es manchmal so schwer, sich auch zu motivieren und das jetzt nicht aus Pflichtbewusstsein zu machen. Und ich denke, da ist Dankbarkeit auch ein Schlüssel, wo ich merke einfach, wenn ich mir überlege, wie herrlich und wie genial Gott ist und warum ich das eigentlich mache. Ich will Gemeinschaft mit Geschwistern haben, ich will Gott erleben, Gottes Bibelwort erleben. ich mir da kurz Gedanken drüber mache, dann ist es gar keine Frage, dass man von der Couch wieder aufsteht und doch noch eine Gemeindeveranstaltung oder anderes besucht. Und letzte an dem Vers interessant ist, was das Volk macht. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Wenn man befreit ist, befreit lebt, das steckt andere an. Das fällt auf, da ist Freude da, da ist innerer Friede da. Und das weckt Neugier auch bei anderen. Fass nochmal die Antworten der letzten Frage zusammen. Ich folge durch Dankbarkeit geprägt Jesus nach. Nachfolge ist, da wo Jesus ist, will auch ich sein. Und ich bin mit dem Heiligen Geist unterwegs. Aber auch das Wissen, ich brauche die Wachsamkeit und den Heiligen Geist, um letzten Endes auch nicht wieder Gefahr zu laufen, in alte Gewohnheiten der Gesetzlichkeit zurückzufallen. Und ich bin aber auch ein Licht Gottes für andere. Also diese vier Punkte, denke ich, können wir uns als Antwort für diese Frage befreit und was jetzt, können uns da ein bisschen leiten und können wir vielleicht auch mitnehmen, nochmal drüber nachdenken, uns austauschen. Weil letzten Endes ist die wichtige Frage, die wir uns auch dazu stellen müssen, entscheiden wir uns für ein unverfälschtes Christsein? Gott lädt uns ein, den Weg des Segens zu wählen und den Fluch des Gesetzes endgültig hinter uns zu lassen. Amen.